Wir sind heute hier in den Räumen von CoTV. Neben mir sitzt Petrus, ein Teilnehmender der Projektschmiede 2023. Aber was er genau macht, welche Organisation er repräsentiert, wird er uns gleich selber vorstellen. Ja, herzlich willkommen zum Projektschmiede-Podcast. Und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner und gebe direkt ab und bitte ganz kurz, dass du dich vorstellst und auch gerne die Organisationen, für die du heute hier stellvertretend am Tisch sitzt, einmal kurz beschreibst.
Ja, hallo erstmal, Christian. Genau, also mein Name ist Petrus, ich bin vom Verein CDU-Ruhrgebiet der Vorsitzende und habe entsprechend auch an der Projektschmiede zunächst einmal als Teilnehmender für diesen Verein teilgenommen. Aber eigentlich war schon bei der ersten Sitzung der Projektschmiede klar, dass wir gerne halt noch einen weiteren Antrag stellen wollen würden. Und zwar bin ich auch aktiv in der katholisch-apostolischen Kirche Europa. Und da wir zwei Teilnehmer waren, haben wir den Mehrwert gesehen, an der Projektschmiede direkt zwei Anträge versuchen zu schreiben.
Ja, vielleicht möchtest du uns dann auch nochmal die beiden Organisationen, die du gerade erwähnt hast, nochmal ein bisschen näher vorstellen. Was genau macht Soraya Ruhrgebiet? Was macht die katholisch-apostolische Kirche Europas?
Fangen wir zunächst einmal bei Soraya Ruhrgebiet an. Soraya ist für einige ein Begriff, womit man nicht viel anzufangen hat. Soraya ist die Eigenbezeichnung für Assyrer Aramäer, aus dem Nahen Osten kommend. Und das ist schon eigentlich die Haupt-Community, die wir erreichen für das komplette Ruhrgebiet. Also wir sind das einzige assyrisch-aramäische Kulturzentrum im Ruhrgebiet in Duisburg gelegen und haben als Kinder- und Jugendverein begonnen vor 25 Jahren. Aber durch den starken Zuzug, durch die Flüchtlingswellen, die vor 10 Jahren stattgefunden haben, kamen natürlich nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern halt auch Erwachsene, also Familien. Und so hat sich der Bedarf weiterentwickelt. Und wir haben dies halt auch als Möglichkeit gesehen, aus dem Kinder- und Jugendverein auch eine Entwicklung entstehen zu lassen zu einem Mehrgenerationenverein, sodass wir verschiedene Programme anbieten, die sowohl im Kinder- und Jugendbereich sind, aber halt auch im Elternbereich, im Seniorenbereich. Und was die Aktivitäten angeht, das ist unterschiedlich. Also sei es beispielsweise haben wir für den Kinderbereich eine eigene Kita, die ist bilingual. Aramäisch und Deutsch wird dort beigebracht. Es gibt viele Kinder, die halt leider keinen Kita-Platz haben. Die freuen sich dann wenigstens am Wochenende betreut zu werden, zweisprachig, und das funktioniert auch ganz gut. Haben aber halt auch beispielsweise im Jugendbereich Bildungsprogramme, wo wir dann Jugendseminare gestalten, Themenbereiche wie Demokratie, Menschenrechte, Parteiensystem vorstellen, erklären, die vielleicht in der Schule nicht so genau verstanden worden sind. Wir haben sportliche Bereiche, wo wir Volleyball, Fußball, Zumba, Tanzen im Allgemeinen anbieten. Die Palette ist eigentlich relativ reich. Es kommt immer auf die Bedürfnisse oder die Anfragen an. Also wir haben viele, viele Angebote im niederschwelligen Bereich, wo man auch Ausflüge zum Beispiel halt plant oder Wochenendseminare, genau, also Bildungsaspekte sind uns natürlich halt auch sehr wichtig.
Eine Zwischenfrage dazu, über wie viele Familien sprechen wir da? Du hattest ja gesagt, ihr seid für das gesamte Ruhrgebiet irgendwo ja auch ein Magnet, wo Familien, wo Kinder und Jugendliche hinkommen. Wie viele Teilnehmende besuchen so durchschnittlich eure Projekte? Und ich hatte ja das Glück, eure Räume einmal auch kennenzulernen und auch zu sehen, und habe gehört, dass ihr auch zum Beispiel internationale Begegnungen in großen Raum bei euch einnehmen, dass ihr sogar dabei seid, euer eure Räumlichkeiten so herzurichten, dass Gäste, die von außen kommen und an den Programmen teilnehmen, da gegebenenfalls sogar übernachten können, oder, ne, dass dadurch auch nochmal ein zusätzlicher Austausch stattfindet.
Wenn es um die assyrisch-aramäische Community geht im Ruhrgebiet, dann kann man, also was die Zahlen hergeht, kann man sagen, dass man in Duisburg ca. 150 Familien hat. In Essen sind es vielleicht 1300 Familien. Also es ist ein sehr großer Bereich, die aus Syrien, Irak dann auch gekommen sind. Und im gesamten Ruhrgebiet verteilt, wenn ich jetzt schon die zwei Orte benannt habe, dann kommt man sehr schnell auf bis zu 2000 Familien. Natürlich sind nicht alle Teilnehmer bei uns bei Projekten oder bei Angeboten, aber bei unseren Veranstaltungen, die bei uns im Kulturzentrum stattfinden, sind unsere Kapazitäten komplett immer ausgefüllt. Das heißt, wir haben immer 120, 130 Sitzplätze und die sind immer komplett alle belegt. Wir haben Wartelisten von Leuten, die dann bei diesen Veranstaltungen teilnehmen wollen. Wenn wir Bildungsangebote haben, sei es im Jugendbereich, zum Beispiel ein Jugendseminar, kommen wir schnell auf 40, 50 Teilnehmer. Im Kinderbereich, ich habe gerade die Kita genannt, haben wir bis zu 25 Kinder, die jede Woche dann da sind. Genau, also die Anzahl ist für diese, ich sag mal, Minderheit ist eher unbekannt. Also wir haben oftmals aus dem Nahen Osten kommend dunkle Haare. Wir haben halt leider halt oftmals die Schubladendenken. Und man weiß halt, man denkt, viele Leute in eine Schublade einzustufen. Und deswegen ist diese Bevölkerungsgruppe fast unbekannt für viele hier in Deutschland.
Und wenn du sagst, wenn du erzählst gerade, wie viele Teilnehmende ihr da erreicht, wie viele Kinder, Jugendliche erreicht, das heißt, ihr habt 20 hauptamtliche Mitarbeitende und dazu auch nochmal 50 Honorarkräfte? Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
Schön wär's. Nein, also wir haben zurzeit eine hauptamtliche Person, die auch nur über ein Projekt gefördert wird. Honorarkräfte haben wir einige, aber der Hauptanteil wird bei uns ehrenamtlich komplett gestemmt. Wir würden es auch anders nicht hinbekommen. Und daran merkt man halt auch, wie viel Leidenschaft bei den Personen ist, dass sie ehrenamtlich diese Aktivitäten mitleiten, mitgestalten. Wir haben einen Kinderausschuss, wir haben einen Jugendausschuss, wir haben einen Frauenausschuss, auch einen Bambini-Ausschuss und sind auch froh über diese, ich sag mal, demokratischen Entwicklungen, die wir auch innerhalb des Vereins initiiert haben, um einfach jedem Bereich die Möglichkeit zu geben, sich selbst einzubringen. Und wenn man die Möglichkeit bekommt, sich einzubringen, hat man auch aktiv Teilnahme gewonnen und dadurch halt auch, dadurch, dass man sich im Verein wiedererkennt, möchte man sich auch engagieren. Deswegen ist bei uns Ehrenamt sehr hoch angesiedelt und wird auch gerne gemacht. Und was die Möglichkeiten der Unterbringung angeht, das ist richtig. Also wir haben entsprechend halt auch das Kulturzentrum so ein bisschen saniert, dass man halt auch Duschmöglichkeiten hat, aber wir haben halt auch kleinere Küchen halt vor Ort, sodass wir uns halt auch selbst verpflegen können im Kulturzentrum. Und wenn Jugendliche von weiter her oder allgemein Teilnehmer von weiter her sind, eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, dann ist das halt eine kostenlose Möglichkeit bei uns zu übernachten und verpflegt zu werden.
Wow, das ist sehr mutmachend, das hört sich sehr gut an. Also vor allen Dingen finde ich auch den partizipativen Ansatz super spannend. Ich glaube, dafür lohnt es sich schon fast, irgendwann mal eine eigene Folge zu machen und mal vorbeizukommen und mit dem Kinderausschuss oder mit dem Bambini-Ausschuss auch ins Gespräch zu kommen. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf die Liste, was noch zu erledigen ist.
Aber bevor ich das nämlich vergesse, würde ich noch gerne zu Syrien-Ruhrgebiet noch ergänzend erwähnen. Ich habe jetzt die Hauptzielgruppe erwähnt und woraus halt auch die Idee entstanden ist. Also aus dem ethnischen Hintergrund Assyrer, Aramäer aus dem Nahen Osten, also Türkei, Irak, Syrien, Libanon, Iran. Aber ein Verein entwickelt sich auch weiter. Und entsprechend ist es halt auch bei uns so, dass wir die Türen nicht verschließen. Also nicht erst seit dem Ukraine-Krieg haben wir mittlerweile halt auch eine ukrainische Gruppe, die quasi dann bei uns im Kulturzentrum sich wöchentlich trifft, die wir halt auch betreuen. Wir haben bei uns im nächsten Umfeld des Kulturzentrums auch viele zugezogene Roma. Und da ist uns halt auch aufgefallen, dass die eigentlich, schade, wenn man es auch so ansprechen muss, so ein bisschen ausgegrenzt werden. Und aber bei uns versuchen wir, die Kinder, die halt dann da sind, anzusprechen. Die sind dann halt öfter mal mit dabei. Ob das jetzt im Garten ist, ob wir dann ein Projekt machen, wo sie dann halt einfach nur den Garten aufräumen, ob sie bei uns bei den Kita-Angeboten mit teilnehmen oder einfach nur halt bei dem Mittagessen dabei sind. Für uns ist wichtig einfach nur, dass wir sie halt mit reinnehmen. Und durch die Kinder haben wir halt auch den Kontakt zu ihren Eltern gewonnen und auch das Vertrauen gewonnen. Und aus den fremden, gegenseitigen Verständnisses hat sich jetzt auch eine Freundschaft entwickelt. Dass wir halt die Entwicklung halt auch da sehen im näheren Umfeld, halt auch die Leute mit versuchen einzubeziehen. Und dadurch, dass das Kulturzentrum ein ehemaliges Pfarrheim der katholischen Kirche halt war, ist halt immer noch der Seniorentreff bei uns beheimatet. Das heißt, wir haben diesen Seniorentreff, der von der ehemaligen katholischen Kirchengemeinde war, immer noch bei uns im Kulturzentrum. Die treffen sich immer noch wöchentlich oder in verschiedenen Abschnitten. Und entsprechend haben wir halt auch einen guten Kontakt. Das sind so, sage ich mal, die Entwicklungen. Und das ist meines Erachtens halt auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und aus einem vorherigen Projekt, was wir damals durch das BAMF auch bewilligt hatten, konnten wir halt auch diese Möglichkeit weiter bestehen lassen, dass damals die Fremden, die quasi in dem Stadtteil lebten, der katholischen Kirchengemeinde endlich vorgestellt worden sind. Und so hat sich dann halt ein Begegnungscafé damals entwickelt. Das hatte ganz gute Ansätze gehabt, sodass wir halt immer noch einen guten Kontakt zu einigen Senioren haben und dann halt auch eine Begegnung stattfindet.
Das ist sehr interessant, vor allen Dingen, gut, jetzt schwenken wir ein bisschen um, dann gucken wir uns gleich die katholisch-apostolische Kirche Europas noch mal ein bisschen näher an, weil das ist ja quasi schon das, was auch das BAMF bzw. das Ministerium durch das Bundesprogramm gesellschaftlicher Zusammenhalt erzielen möchte. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Projektidee, die daraus entstanden ist, mit der ihr dann an der Projektschmiede teilgenommen habt. Vielleicht magst du erst einmal ein bisschen was über die Projektidee von Soroye sprechen und dann gucken wir uns nochmal die andere Organisation an.
Ja, gerne. Also aus dem damaligen Projekt hat sich unter anderem bei uns diese Frauengruppe entwickelt oder sie ist entstanden und wir haben halt in der Projektzeit damals eine Frauengruppe etabliert, die mittlerweile 50 bis 60 Frauen beinhaltet oder wo sie mit teilnehmen. Und das hat natürlich angefangen mit einfachen Treffen und hat sich aber jetzt aber auch weiterentwickelt, dass dann einige Bildungsprogramme auch für die Frauen stattgefunden haben, auch Informationstreffen bezüglich Interessen, die Frauen betreffen. Und das war halt die Grundidee, die wir für die Projektschmiede 23 hatten. Das, was wir damals bei uns an Entwicklung gemacht haben, in unserer Frauengruppe, auch anderen Frauen mitzugeben, die einen Background haben, der nicht unbedingt deutsch ist, und verschiedene andere Frauen-Communities anzusprechen, um auch auf diesem Niveau oder dieses Level zu kommen, eine Gemeinschaft zu entwickeln, zu gründen und für sich selbst etwas aufzubauen beziehungsweise ihnen die Möglichkeit zu geben, sich irgendwo anzuheften. Das war halt die Grundidee für die Projektschmiede oder der Antrag 23 für die Frauengruppe, also Frauen ohne Grenzen hieß der Projektantrag, um das Erlernte und die Entwicklung, die wir bei uns im Verein damals selber gemacht haben, anderen mitzugeben, die vielleicht noch nicht so weit sind.
Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr dann in der Projektschmiede da ja auch Michael und du sehr intensiv dran diskutiert und gearbeitet habt und das auch jedes Mal wieder weiter entwickelt habt zwischen den Treffen. Ihr habt letztendlich den Antrag auch abgegeben. Was waren für euch für diesen Projektantrag während der Projektschmiede so Schlüsselmomente? Hast du da vielleicht noch ein, zwei vor Augen, wo du sagen kannst, das war was, das hat uns weitergeholfen, insbesondere bei der Antragstellung für dieses Projekt?
Ja, also die Projektschmiede als solches, meines Erachtens war auch deswegen so gut, weil man einmal untereinander, aber auch mit den anderen Teilnehmern gemeinsam gebrainstormt hat. Also man hat auch natürlich die jeweiligen Projektideen und die Vorstellungen der anderen mitverfolgt und konnte halt auch einiges mitnehmen. Also man lernt auch voneinander, dieses Scheuklappen-Denken, ich habe eine Idee und die muss es jetzt sein am Ende, muss es ja nicht sein. Also man kann auch Ideen weiterentwickeln, dieses Konzept weiterdenken. Und das hat uns bei der Projektschmiede, ob das jetzt mit den Beratern war oder auch mit den Teilnehmern im Gespräch, auch gezeigt, dass man nicht an einem Punkt festhalten muss, sondern halt offen sein kann für Veränderungen. Und wir haben da auch im engen Austausch mit der Frauengruppe bei uns und der Leitung, also der Ausschuss, auch gesprochen, wie die Bedürfnisse, wie die Anregungen halt sind. Und aber mit jedem Treffen hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Und am Ende ist dann halt der Antrag entstanden.
Dann bedanke ich mich hier für den ersten Teil unseres Interviews und würde jetzt die Chance nutzen, einmal überzuleiten in einen Projektbesuch, den ich kurze Zeit später bei deinem Kollegen Michael Bakar, durchführen konnten. So, nachdem wir jetzt gerade den ersten Teil unseres Interviews mit Petrus gehört haben, freue ich mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, die Wirkungsstätte von Petrus und vor allen Dingen auch von Michael, der mir heute hier gegenüber sitzt, einmal persönlich kennenzulernen und würde mich freuen, wenn du dich einmal unseren ZuhörerInnen vorstellst und uns nochmal mitnimmst in die Welt von Tsuruyoye hier vor Ort in Duisburg.
Also mein Name ist Michael Bakar. Wir sind hier heute im Kulturzentrum des Vereins Tsuruyoye Ruhrgebiet in Duisburg. Unser Verein ist ein assyrisch-aramäischer Kinder- und Jugendverein, den es seit 1997 gibt und der 2007 seine Gemeinnützigkeit erlangte. Wir sind darauf spezialisiert, Bildungsangebote anzubieten, kulturelle Angebote anzubieten oder auch sportliche Aktivitäten durchzuführen.
Welche Rolle hast du genau in dem Verein?
Ich bin mittlerweile seit 4 Jahren im Verein als Projektleiter tätig und begleite dort das Projekt D-Spot of Support. Ziel des Projekts ist es, MSOs, also Migranten-Selbstorganisation, bei der Professionalisierung zu unterstützen.
Wie sieht dann so dein Arbeitsalltag aus?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil jeder Tag ist ein anderer Tag. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass der Montag genauso ist wie der Dienstag. Es ist kein monotoner Job, weil es könnte mal sein, dass ich beispielsweise einen ganzen Tag lang Anträge schreiben muss oder dass ich für einen Tag lang bei anderen Vereinen bin, die wir unterstützen. Weil wie schon gesagt, einer der Aufgaben ist es, die MSOs zu unterstützen bei der Professionalisierung.
Jetzt hattest du gesagt, ihr seid eine Kinder- und Jugendorganisation, die sich an Kinder, Jugendliche und Familien wendet. Was sind denn so die Hauptangebote, die bei euch hier stattfinden?
Das sind verschiedenste Angebote, wie zum Beispiel kulturelle Angebote, Bildungsangebote, schulische Angebote, sportliche Aktivitäten. Jetzt gebe ich dazu noch jeweils ein paar Beispiele. Unter anderem finden hier natürlich Workshops statt zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Demokratie oder Bildungsthemen. Dann werden auch wöchentlich hier Seminare durchgeführt.
Wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen der Projektschmiede und in diesem Rahmen findet ja auch dieser Podcast statt. Und meine Frage, ihr habt euch mit einer Projektidee damals beworben für die Projektschmiede. Wie ist diese Idee entstanden und was waren so die Hauptziele, die ihr erreichen wolltet in dem Projekt, was ihr bei uns entwickelt habt?
Also die Idee ist entstanden, da wir gemerkt haben, dass ein dringender Bedarf bestand. Wir haben gemerkt, dass die Mädchen und Frauen ab 15 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund nach mehr gestrebt haben. Wir wollten mehr Ehrenamtliche einbinden, wir wollten dazu beitragen, dass die Persönlichkeitsentwicklung positiv gestimmt wird. Und dann wollten wir noch beim Empowern helfen.
Wie habt ihr diese Idee erhalten von den Frauen oder von den jungen Mädels? Wie ist das an euch herangetragen worden?
Wir haben ehrlich gesagt eine Umfrage durchgeführt, nicht nur bei uns im Verein, sondern auch bei Partnervereinen. Und die haben dann dazu beigetragen, dass wir entdeckt haben, dass da halt auf jeden Fall ein extremer Bedarf vorhanden ist.
Okay, und welche Ziele habt ihr dann mit der Projektidee verbunden und wolltet in diesem angestrebten Projekt umsetzen?
Das Hauptziel von uns war, das Ehrenamt zu fördern bzw. zu stärken. Und danach sollten sich noch andere schöne Nebeneffekte bilden, wie zum Beispiel positiver Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und beim Empowern, wie schon erwähnt.
Und das war die Projektidee, mit der ihr euch damals bei uns beworben habt zur Teilnahme an der Projektschmiede. Wie ist es dann mit der Projektidee weitergegangen im Rahmen der Workshops, in denen wir immer wieder verschiedene Inhalte gemeinsam uns angeschaut haben?
Also zuerst war das so, dass man sehr viele Gedanken im Kopf hatte und man musste die erstmal sammeln. Dann war natürlich das Problem, die ganzen Ideen aufs Blatt zu bringen und da hat die Projektschmiede extrem geholfen. Da wir dank den Christian oder der Laura gemerkt haben, dass wir erstmal Struktur reinbringen müssen. Das Wichtigste ist, einen roten Faden reinzubringen, so dass der oder die Person, die unseren Antrag liest, alles versteht. Und dank der Projektschmiede haben wir das nach meiner Meinung nach gut hingekriegt.
Vor welchen Herausforderungen standet ihr in der Projektentwicklung und auch während der Antragstellung?
Größere Herausforderungen hatten wir nicht, da wir Gott sei Dank einen Verein haben, der gut vernetzt ist und wir wussten, dass wir die Person sehr einfach erreichen würden. Weil einer unserer Vorteile ist auch, dass wir das einzige assyrisch-aramäische Kulturzentrum im Umkreis von 100 Kilometern besitzen. Und da wussten wir eigentlich, dass wir den Bedarf, der vorhanden ist, locker decken können.
Und was waren noch so an Bestandteilen im Rahmen der Projektschmiede, woran ihr gearbeitet habt? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir am Finanzplan gefeilt haben, dass wir geguckt haben, welche Maßnahmen konkret geplant werden müssen, welche Ziele damit zusammensetzen. Wie war das für euch? War das was Tagesgeschäft ist, was euch leicht gefallen ist? Und wie habt ihr damit dann auch weitergearbeitet, wenn wir uns dann nicht mehr an dem Wochenende gesehen haben oder nach dem Wochenende gesehen haben?
Also uns ist es etwas leichter gefallen als den anderen, würde ich frech behaupten, da das wirklich zu unserem Tagesgeschäft gehört. Aber den Service, den uns die Projektschmiede gegeben hat, war exzellent, weil immer wenn wir irgendwas hatten, konnten wir direkt zum Christian oder zu Laura gehen und die waren 24/7 für uns erreichbar.
Ja, jetzt sind die Entscheidungen zwischenzeitlich gefallen und Projekte, die dieses Jahr ausgewählt wurden, da wart ihr jetzt mit eurer Projektskizze leider nicht dabei.
Also wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass unser Antrag zu 100% bewilligt wird. Das war leider nicht der Fall, deswegen sind wir ehrlich gesagt schon ein wenig enttäuscht. Aber daraus kann man natürlich nur lernen. Wir sind auf das Gespräch mit den Leitern der Projektschmiede gespannt und schauen, was wir am nächsten Jahr bzw. am Ende des Jahres verbessern können.
Würdest du das denn so einschätzen, dass das, was ihr in der Projektschmiede gelernt habt, quasi nur für diesen Projektantrag wichtig und nutzbar war? Oder könnt ihr das auch in anderen Bereichen weiter einsetzen?
Also man kann das auf jeden Fall auch in anderen Bereichen einsetzen, da man eine Sache nicht vergessen sollte. Die Person, die deinen Antrag liest, die muss wissen, um was es geht, und es sollte einen roten Faden haben. Das hat der Christian nochmal verdeutlicht. Und deswegen würde ich das jedem nur empfehlen, die Projektschmiede zu besuchen.
Ja, hast du zwei Tipps, die du einer Organisation geben würdest, die sich für die Projektschmiede interessiert oder die einen Projektantrag entwickeln möchte?
Ja, geht auf jeden Fall zur Projektschmiede und hört genau darauf, was die Leiter von euch verlangen und von euch wollen. Verpasst keine Termine, weil ihr jeden Tag nur dazu lernen könnt. Falls der Antrag nicht genehmigt wird, dann ist es halt so, aber man lernt wirklich viel dazu und es schadet nicht.
Das ist der erste Teil des Podcasts mit Sudoy Ruhrgebiet. Gemeinsam mit Petrus und Michael haben wir einen Einblick bekommen, welche Arbeit dort vor Ort stattfindet. Und im nächsten Teil werden wir uns jetzt der katholisch-apostolischen Kirche Europas zuwenden. Willkommen zurück im Podcast der Projektschmiede. Dies ist der zweite Teil, den wir gemeinsam mit Petrus und Michael von Suroje Ruhrgebiet und der katholisch-apostolischen Kirche Europas durchgeführt haben. Im ersten Teil haben wir uns insbesondere auf die Aktivitäten und Zielgruppen und aber auch die Erfahrungen der Projektschmiede von Michael und Petrus im Rahmen der Organisation Suroje gewidmet. Und hier im zweiten Teil werden wir uns jetzt etwas genauer die zweite Organisation, für die Petrus an der Projektschmiede teilgenommen hat, einmal gemeinsam anschauen.
Ja, also wir haben das Glück tatsächlich, dass wir den Kontakt und eine Freundschaft mittlerweile zu Erzbischof Gino Kulica haben dürfen. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir die Kirche, die neben unserem Kulturzentrum ist, unter anderem für einen Gottesdienst zu feiern, aber halt auch für andere Aktivitäten. Dadurch, dass er halt mehrere Kirchengemeinden in Deutschland hat und bei uns im näheren Umfeld, Wernersand, Krefeld und Neuss, haben wir halt auch die Möglichkeit, beispielsweise mit dem Nonnenkloster in Krefeld oder halt mit anderen Menschen, die im näheren Umfeld sind und nicht unbedingt assyrisch oder aramäischen Ursprung haben, in Kontakt zu kommen und Begegnungen zu erleben. Dadurch, dass die Gemeinden von ihm auch im Ausland sind, ob das jetzt im europäischen Ausland sind, ob jetzt Italien, ob das aber auch in Afrika ist, in Kamerun oder Äquatorial Guinea, oder auch in Südamerika, in Kolumbien, ist halt eine internationale Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Und da ich sein Sekretär war auf den letzten Reisen, konnte ich halt auch viele seiner Gemeinden kennenlernen. Und hierdurch entstehen halt auch wiederum neue Möglichkeiten, auch Kompetenzen, die ich mir selber vorher nicht so vorgestellt habe. Und dadurch kommen halt aber auch Menschen zusammen, die halt nicht unbedingt jetzt nur deutsch sind. Und dadurch entsteht aber auch eine natürlich über den Weg des Glaubens eine Öffnung. Aber dadurch, dass er halt auch Friedensbotschafter ist weltweit und zu Vertretern anderer Glaubensrichtungen einen sehr guten Kontakt hat, haben wir auch die Möglichkeit hierdurch gehabt. Also wenn ich jetzt vergleiche, wir waren jetzt im letzten November 23 in Albanien und haben uns quasi mit muslimischen Vertretern getroffen und konnten dort ein Laptop-Projekt dort umsetzen, im überwiegend muslimisch besiedelten Teil. Das sind natürlich Möglichkeiten, die man halt auch über eine Kirche halt hat. Das heißt, man hat nochmal eine größere Möglichkeit, Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppierungen als auch religiösen Gruppierungen, aber halt auch verschiedenen Altersstufen zu erreichen. Das heißt, die Möglichkeit, oftmals Menschen, die zur katholischen Kirche, sage ich mal, angehören, merkt man ja, dass die Altersstruktur relativ also alt ist. Und bei uns sind halt viele Familien halt auch dabei mit Kindern. Und so besteht die Möglichkeit, dass halt auch eine gute Mischung stattfinden kann. Die Älteren freuen sich, die Kinder zu sehen. Für die Kinder besteht die Möglichkeit, sich auch mit den Älteren mal auf Deutsch ein bisschen besser zu unterhalten. Und also von der Entwicklung her kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, dass das positiv ist.
Und mit welcher konkreten Projektidee hattet ihr euch dann an der Projektschmiede mit der katholisch-apostolischen Kirche beteiligt?
Genau, also die Projektidee als solches war halt die war, um Begegnungen zu schaffen im Bereich Duisburg, Neuss und Krefeld, dass die jeweiligen Gemeinden und entsprechend halt auch die Mitglieder im näheren Austausch kommen, dass sie sich ein bisschen besser kennenlernen, dass aber halt auch Angebote, weil wir das wahrgenommen haben, gemacht werden, um voneinander zu lernen. Ob das jetzt zum Beispiel Bienen sind, die wir halt haben, hieraus Honig gemacht wird, wo halt auch Ältere hierzu was erklären und erzählen können und wo Kinder sehr neugierig drauf sind, etwas darüber zu hören, ob das jetzt die Bienen sind, wie der Honig produziert wird und auch vielleicht selbst mitzumachen. Und das war so auch der Gedanke, dass wir halt auch so Projekte oder Aktivitäten in diesem ökologischen Bereich machen. Das heißt, dass man Bepflanzungen macht, dass man Anbau macht von Obst oder Gemüse, aber halt auch Bereiche wie Recycling, was nicht immer in der Schule meines Erachtens richtig erklärt wird, was in die gelbe Tonne reingehört, was in die schwarze Tonne reingehört, was man recyceln kann, was man woanders vielleicht abgeben kann, ob das jetzt Papier ist, Batterien, wo was hinkommt, was man vielleicht selber kompostieren kann. Also Biomüll. Und da merkt man, dass man, wenn man Kindern etwas spannend genug erklärt, dass die auch gerne zuhören. Und ich will nicht sagen, dass wir die Aufgabe der Schule mit übernehmen sollten, aber es gibt einfach Bereiche, wo ich glaube, die im privaten Bereich oder in den privaten Bereichen vielleicht noch besser umgesetzt werden können. Und wenn man das dann halt kombinieren kann, dass sich Menschen dann besser kennenlernen hierdurch, ist das ganz gut. Bei den Senioren kann man sagen, die sind IT-mäßig sehr schwach unterwegs, ob das jetzt mit der Handynutzung ist, ob das mit dem normalen Laptop ist oder so. Und wir haben halt einige Leute bei uns im jüngeren Bereich, die ganz fit sind. Und die wären halt auch bereit, sich mal hinzusetzen, ob das jetzt so ein IT-Kurs ist, ob das mal einfach simple Sachen ist im Handybereich oder einfach mal aufzuzeigen, auch welche Gefahren es im Internet gibt. Also ob das jetzt der normale Spam, lassen wir mal beiseite, aber es gibt viele Betrugsfälle. Und Senioren sehen das nicht immer. Wenn die eine E-Mail bekommen, das ist jetzt von der Bank, denken die, die müssen vielleicht ihre, also man kriegt solche Nachrichten. Man soll sein Passwort angeben und dergleichen. Und auch auf sowas hinzuweisen, ist einfacher von den Jüngeren beigebracht zu bekommen, weil viele Ältere wissen sowas halt nicht.
Okay, das sind ja super spannende Projektansätze, die du uns jetzt hier gerade vorstellst. Und ich sehe, da ist auch Potenzial noch für die ein oder andere weitere Projektentwicklung. Also da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten anzudocken. Du hast gerade noch eins gesagt, man muss Inhalte spannend vermitteln, um quasi da auch Interesse bei den Zielgruppen zu erlangen. Dann komme ich nochmal zurück auf die Projektschmiede. Gibt es was, was du anderen Organisationen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, auch an einer Projektschmiede teilzunehmen oder die vielleicht auch dieses Jahr teilnehmen werden, was du denen mit auf den Weg geben möchtest, damit sie möglichst viel auch aus den Inhalten, die wir dort in der Projektschmiede vermitteln, mitnehmen können?
Also was ich auf jeden Fall mitgeben kann, allen Teilnehmern der zukünftigen Projektschmieden auch tatsächlich teilzunehmen. Also es reicht nicht, sich einfach nur hinzusetzen und zu warten, dass die jeweiligen Vortragenden etwas erzählen, sondern man sollte tatsächlich konzentriert da sitzen, aktiv teilnehmen. Das heißt, wenn man Fragen hat, etwas nicht verstanden hat, konkret fragen, weil das Verständnis führt dazu, dass man seine Projektidee halt auch verschriftlichen kann. Und man muss auch versuchen, seine Worte zu verschriftlichen. Und es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ich bin jetzt hier, ich habe die Idee und jetzt macht mal, sondern dafür ist ja die Projektschmiede da, dass man selbst lernt zu schreiben, auch durch die jeweiligen Angebote der Schreibwerkstatt kann man dies verbessern. Vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt eine Schulung, wo man danach hauptberuflich jetzt Projektanträge stellen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, ein Beginn zu lernen, wie sowas funktionieren kann. Und man kriegt wie eine Art Muster. Es ist ein Muster, welche Schritte man als erstes angehen muss, wie man dran arbeitet und wie man am Ende vielleicht nochmal mit einem kritischen Blick nochmal drüber schaut. Das ist nämlich auch wichtig, meines Erachtens. Es reicht nicht aus, dass es mir gefällt, dieser Antrag, weil man muss es ja immer aus dem Blickwinkel des Fördergebers halt auch betrachten. Ist es das, was der Fördergeldgeber, und in dem Fall das BAMF, dann auch möchte, oder ist es das, was ich möchte? Und das Ich muss dann halt einmal leicht zur Seite und das Wir und das Ziel muss dann halt in den Fokus gerückt werden. Und also Michael und ich waren mehrere Monate bei der Projektschmiede dabei, haben versucht, ich glaube, wir waren an allen Treffen irgendwie entweder er oder ich oder wir als Team halt auch dann da. Und bei den Schreibwerkstätten waren wir halt auch vor Ort in Köln, haben aber auch Online-Angebote angenommen. Aber die Resonanz, das fand ich dann zum Beispiel schade, dass nicht alle dieses Angebot wahrgenommen haben. Und das ist eine Chance eigentlich. Eine Chance, seinen Projektantrag nochmal ein Niveau höher zu setzen, professioneller zu gestalten und ohne jetzt eine Bewertung vornehmen zu können oder zu wollen. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, einfach besser zu werden. Und diese Angebote sollte man einfach wahrnehmen bei der Projektschmiede. Das wäre das, was ich jetzt mitgeben wollen würde.
Super, vielen Dank. Dann habe ich zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage. Wenn ich in 5 Jahren die Zeitung aufschlage oder das Online-Portal in Duisburg lese, was lese ich dann über Sura-Euro-Gebiet?
In 5 Jahren hoffe ich, dass du zumindest lesen kannst, dass wir ein fertiges BAMF-Projekt beendet haben mit Bravour und die Aktivitäten fortsetzen können. Genau, ich glaube, das wäre schon ganz gut eigentlich, ja.
Super. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke in 2 Organisationen diesmal und auch für die Rückmeldung zur Projektschmiede selbst. Ich glaube, das ist etwas, was auch andere Teilnehmende interessieren wird und interessieren kann. Wir werden, da wir zum Glück beide in NRW unterwegs sind, immer wieder auch die Möglichkeit haben, gemeinsam über Projekte zu brüten, die auszubaldowern und dann vielleicht auch gemeinsam umzusetzen. Da freue ich mich sehr drauf. Petrus, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview heute und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Weiterentwicklung der beiden Organisationen.
Ja, vielen Dank nochmal, Christian, für die Einladung. Und die Freundschaft eigentlich halt auch, die wir jetzt seit der Projekt Schmiede halt auch haben. Und freue mich halt auf jeden Fall auch in der Zukunft dann gemeinsam weiterhin mit dir, aber halt auch mit Coach e.V. weiterzuarbeiten, weil das für uns halt insgesamt ein Mehrwert ist, Kooperationen und Freundschaften einzugehen, die halt in dieselbe Richtung halt hinauslaufen. Danke nochmal.
Ich bedanke mich und damit für heute. Tschüss.